Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Folge Nummer 43 unseres Podcasts. Endzone, der DAZN NFL Talk. Wir haben ein Drittel der NFL-Saison hinter uns. Wir sind jetzt mittlerweile schon vor Woche 8 und müssen über einige Dinge sprechen. So langsam geht's ums Eingemachte und mit wir meine ich natürlich mich, Flo Hauser, als auch meinen liebgewonnenen und stets gut gelaunten Knuddelbären, Christoph Stadler. Schön, dass du da bist.
Guten Tag, ja, und ich finde auch, dass so nach Woche 7, vor Woche 8 man sich so ein bisschen mal anschauen kann, ey, was sind denn so die Teams, die richtig gut sind? Das wollen wir heute auch machen, dass wir auf die Top-3-Teams unserer Meinung jeweils schauen, in der AFC und in der NFC. Bin gespannt, wie viel Überschneidungen es sind. Ich gehe davon aus, es gibt ein paar Überschneidungen, wie viele Teams dann doch wieder anders sind. Gerne für euch auch nochmal der Hinweis, folgt dem Podcast, lasst gerne eine Sternebewertung da, sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns dann vom, ich nenne es mal Algorithmus her, ich habe technisch gar keine Ahnung, vom Algorithmus her irgendwie weiter. Gebt uns Feedback, vielleicht auch, was sind eure Top-3-Teams, vielleicht schon mal für den Anfang, weil, also so viel kann ich schon mal sagen, ein paar waren relativ einfach, obwohl es nur 3 Teams pro Conference sind, ein paar fand ich gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, also ich sag mal so, wir haben ja gesagt, Top 3 AFC, NFC, die ersten zwei hatte ich immer relativ schnell beisammen.
Genau.
Und bei dem dritten Team überlegt man dann halt hin und her, vielleicht ja doch das, ach, da sind die nicht gut, aber das werden wir ja gleich nochmal alles erklären. Also das wird
damit hören wir schon raus, dass wir wahrscheinlich 2 gleich haben. Und ja,
das ist das Problem. Pardon, das ist das Problem, ja, ganz genau. Aber dementsprechend trotzdem sehr, sehr spannend, was in der NFL da vorgeht in den Conferences. Und wir werden schauen, wie das halt so läuft und wie das auch für Woche 8 werden kann. Und wir werden heute auch noch Vanja Müller hören, das kann man auch nochmal schon davor sagen, denn es gibt noch ein Spiel, auf das wir genauer schauen wollen. Das verraten wir dann, wenn es soweit ist.
Dann gehen wir rein, oder? Starten wir mit der AFC. Was ist denn eins deiner, also ich habe es in der Reihenfolge tatsächlich gemacht, du kannst auch einfach so sagen, was sind deine 3 Top-Teams in der AFC, sprich dementsprechend auf Deutsch übersetzt, die besten Super Bowl-Contender der AFC.
Oh,
die heißesten Super Bowl-Contender.
Wenn du das so formulierst, dann will ich wieder gar keinen nennen. Nein, aber ich habe tatsächlich das nicht so getiert, also so gerankt wie du, weil ich glaube, ich sagen würde, oder ich sage jetzt einfach, meine Top 3 sind Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens auf einer Stufe, aus unterschiedlichen Gründen, da kommen wir gleich drauf. Und mein drittes Team ist aktuell noch mit, für den einen oder anderen als Fragezeichen, tatsächlich die Pittsburgh Steelers.
Okay, ja, die hatte ich auch. Also okay, Kansas City und Baltimore, das ist jetzt nicht so ein Surprise, dass wir da die beide, glaube ich, nennen. Mein drittes Team halte ich nochmal zurück. Dann lass uns vielleicht über die beiden sprechen, die wir gemeinsam unabsichtlich gewählt haben. Also für mich sind die Ravens noch ein Müh vor den Chiefs aktuell, auch wenn sie einen schlechteren Rekord haben. Die stehen bei 5-2. Die Form von den Ravens ist einfach fantastisch. Sind jetzt 5 Siege in Folge. Dieses Monday Night Football war einfach richtig cool, mit ein paar Bauchschmerzen natürlich auf Bucks-Seite, dann kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber die haben jetzt in 4 von diesen 5 Spielen, die sie gewonnen haben, ein Team mit einem Winning-Record geschlagen. Bin ich immer ein Fan, immer nur auf diesen Schedule zu schauen, weil jedes Team kann da ja nichts dafür. Aber wenn du trotzdem gute Teams schlägst, ist es ja auch ein Qualitätsmerkmal und Lamar Jackson, ja, gegen die Bucks halt einfach wieder quasi fehlerfrei, 5 Touchdown-Pässe mal eben, der hatte 5 Touchdown-Pässe und 5 Incompletions. Gut, was willst du da noch sagen? Das ist eine ganz, ganz starke Truppe, wenig überraschend.
Ich finde auch, dass man, wenn man sich sowas immer anguckt, was ist das Top-Team, irgendwie vom Gefühl her immer auf die Offensive guckt, ne? Weil die irgendwie mehr Spaß macht, mehr Spaß bereitet. Das ist ja auch irgendwo klar, auch wenn die Defense ein verdammt wichtige Unit ist, keine Frage. Und das ist genau das. Also wenn man sich anschaut, wir alle haben nach Woche 2 darüber geredet, die Baltimore Ravens stehen 0-2.
Stimmt.
2 Niederlagen zum Saisonstart. Und dann haben wir uns den Schedule angeguckt. Da waren die Bengals dabei, da waren die Cowboys dabei, da war Buffalo dabei. Und dann haben wir alle gesagt, hoppala, die könnten 0-5 gehen. Pustekuchen. Die haben einfach ab Woche 3 richtig zueinander gefunden. Und deswegen habe ich das eingangs gesagt mit dieser Offensive. Derrick Henry, da zähle ich mich auch dazu. Ich war ein Skeptiker am Anfang, auch nach den ersten beiden Wochen, dachte, ob das Richtige ist. Der hat sich auch jede Woche in den Statistiken von den Rushing Yards gesteigert. Dass er irgendwann die 199 Yards nicht überbieten kann aus Woche 5, ist auch klar. aber trotzdem, also das funktioniert so, so gut. Und wir sprechen immer davon, wie schwer es ist, gegen die Baltimore Ravens zu verteidigen. Handoffs von Lamar Jackson, Running Back doch behalten, laufen, dann auch noch passen. Und das kann er einfach richtig gut. Das soll er auch endlich mal ad acta legen. Diese Offensive macht immer viele Punkte. Und das ist so, so spektakulär und so gut, die kannst du gefühlt nicht stoppen.
Aber Nachfrage meinerseits, warum hattest du Bedenken bei Henry? Also verstehe ich nicht tatsächlich. Oder konnte ich damals schon nicht verstehen, dass Leute, also natürlich kann es immer in die Hose gehen, das ist bei jedem,
ja.
Bei jedem Wechsel so. Aber warum denn Derrick Henry? Der hat ja nicht bei den Titans einen großartigen Abfall gezeigt.
Nee, das nicht, Abfall nicht, aber ich war so ein bisschen, jetzt ist das erste Mal wieder komplett alles neu für ihn, auch wenn sich bei den Titans ja fast Jahr für Jahr immer mal die O-Line so ein Stück weit verändert hat. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht ähnlich wie bei Alvin Kamara, war das so bei meinem Gefühl, richtig, richtig geiler Spieler.
Ja, der ist ja immer verletzt, ist das so, Henry ist ja nie verletzt.
Ja klar, aber ich habe halt irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich kann es dir gar nicht mehr genau beantworten, weil das war dann im August. Müsste man vielleicht noch mit Previews reinhören, weiß ich gar nicht, ob ich mich dazu geäußert habe. Aber ja, ich hatte so das Gefühl, dieser wuchtige Typ mit dieser ganz variablen Offensive, auch im Lauf, auch wenn Gus Edwards auch so Gastebast ein wuchtiger Typ war, weiß ich nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er über die gesamte Spielzeit eines Footballspiels so einen großen Impact haben wird. Ich habe eher damit gerechnet, dass er natürlich seine Touchdowns macht, dass er diese Red Zone Threat wird. Mhm. Aber dass es über das ganze Spiel, egal wie du ihn einsetzt, wie es bei den Titans ja immer der Fall war, so gut funktioniert, habe ich nicht gedacht, weil ich auch ein Gefühl hatte, bei den Titans war es nur er und bei den Baltimore Ravens eben nicht. Aber jetzt ist es ja trotzdem auch sehr viel er und das passt sehr, sehr gut rein bei den Ravens. Das ist das Spannende, glaube ich.
Ja, also Derrick Henry, ich bin da tatsächlich gar nicht überrascht. Mich hat es eh überrascht, dass der Saisonstart ein bisschen langsamer war, wobei das ja auch irgendwie klar ist, du kommst dann doch in eine neue Umgebung und warum solltest du gleich dann der Driver sein, der du bei den Titans warst? Also Derrick Henry, und ist ja auch schön, dass man da auch eine andere Einschätzung hat, wenn es alles eh vorher klar wäre, bräuchte man nicht drüber reden, dann wäre es völliger Nonsens. Was bei mir nämlich vor der Saison schon ein dickes Fragezeichen war, sage ich ganz ehrlich, der Receiver-Core oder das Receiving-Core. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe jetzt speziell auf mich gemünzt, habe ich das einfach kolossal unterschätzt. Flowers hatte gegen die Bengals vor 3 Wochen 111 Receiving Yards. Flowers hatte gegen die Commanders 132 Receiving Yards. Jetzt Bateman, natürlich, wer sonst, gegen die Bucks 121 Receiving Yards. Lamar Jackson muss zu 9% in Tight Windows werfen. Das ist der zweitniedrigste Wert. Also habe ich das einfach kolossal unterschätzt, dass die Separation schaffen können, dass die O-Line auch gut ist. Da gab es auch Fragezeichen. Da habe ich mich zu 100% getäuscht, hätte ich so nicht erwartet.
Ich glaube, dass das einen ganz anderen Grund hat vielleicht auch, weil ich bin da beide, das hatten wir beide, so rein von dem Namen her, Ravens.
Hat, glaube ich, jeder aber eigentlich gesagt, dass es total nicht so dufte. Ja.
Vergleiche wie mit den Los Angeles Chargers, soweit würde ich sogar fast gehen, ne? Rein von den Namen her. Ich glaube aber, und da sind wir genau bei dem Punkt, warum die Separation schaffen ist, weil Lamar Jackson nach dem Snap einfach so viel macht, was die Defenses beachten müssen. Und auch als Cornerback, auch als Linebacker, wenn du in dieses Match kommst im Slot oder so, du musst immer ein Auge haben, ach, behält er den Ball jetzt doch? Oder ach, er gibt ihn jetzt ja doch noch zu Derrick Henry. Ach so, Screenpass. Ach so, nee, doch tief. Und dann ist die Nummer schon durch. Ich bin da auch tatsächlich überrascht, weil ich glaube auch Safe Flowers, wenn ich mich jetzt nicht irre, war das erste Mal überhaupt, dass er 2 Spiele in Folge so gut, so gute Receiving Yards hatte. Wird zumindest über 110. Sein, geh ich mit dir mit. Aber ich glaube echt, dass das halt einfach an dieser Lamar Jackson Agilität liegt. Und der spielt einfach, also wenn der nicht MVP wird dieses Jahr, wenn er so weitermacht, weiß ich auch nicht. Wirklich, weil wen haben wir denn da sonst noch?
Aber ja, das
da
komme ich nachher nochmal drauf. Okay. Weil ich würde bei den Ravens noch kurz die Defensive ansprechen. Du hast vorhin schon gesagt, es ist richtig, man schaut immer auf die Offensive, weil die Defensive ist schon noch so ein kleiner Wermutstropfen. Humphrey, der sich am Knie verletzt hat, soll wohl jetzt nicht ganz so schlimm sein. Wurde aber dann auch gut ersetzt, wie ich finde, von Nate Wiggins, vom First Rounder, vom Rookie. Arthur Millett könnte zurückkommen. Also da wird es dann hoffentlich, also die Unit wird gesunden. Sie lassen mir noch ein bisschen zu viele Punkte zu und auch jetzt gegen die Bucks, wenn das ein bisschen anders läuft, dieses Spiel. Kannst du das auch verlieren gegen die Cowboys? Hast du, glaube ich, sogar kommentiert, oder, in der Endzone? Ja. Das musst du nicht so knapp werden lassen. Da habe ich noch so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das dann gegen die wirklichen Top-Teams, und die Bucks wären ein Top-Team gewesen, wenn Evans da nicht sofort raus gewesen wäre, und die Cowboys waren halt einfach schlecht oder sind schlecht. Deswegen schauen wir mal, wenn die Chiefs war erste Woche, aber erste Woche zähle ich nicht rein. Das ist für mich Quatsch, da nochmal drauf zu schauen. Defensive nicht so gut wie gedacht. Oder wie erwartet.
Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir an dich gewesen, weil nämlich auch viele sagen, dass sie einige Spiele auch ein bisschen glücklich gewonnen haben, wie du gesagt hast. Sie
definitiv
anders ausgehen können. Jetzt ist das große Gut eben, und das ist das, warum ich das ganz zu Beginn dieser Ravens-Unterhaltung gesagt habe, diese Offensive kann immer eine Antwort finden. Und das macht sie zu einem Top-Team. Ich finde halt aber auch, dass wir gerade in der AFC bei den Top-Teams, zumindest den Top-2, also Ravens und Chiefs, die wir ja eh beide auch gleich haben, viel mehr Haare in der Suppe finden als vielleicht in der vergangenen Saison. Weil die Ravens-Defense war letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt auch schon richtig, richtig gut.
Absolut.
Dass sie gegen Lauf top sind, ist klar. Die müssen ja auch den Lamar Jackson, Derrick Henry im Training irgendwie verteidigen können. Da lernen die natürlich auch. Spaß beiseite. Passing-Verteidigung ist echt noch eine Schwachstelle. Und wenn du dann ein Team hast, das das gut ausnutzen kann, und da sage ich auch, dass die Bucks da sehr nah dran waren, das war kein schlechtes Spiel von den Tampa Bay Buccaneers.
Momentum war da der Freund der Ravens und nicht der Bucks. Also nicht nur wegen Verletzungen, sondern auch was Interceptions von Mayfield, also blöde Interceptions von Mayfield anbelangt. Das war keine auf Höhe der Mittellinie, das war in der Red Zone. Oder in der Endzone eigentlich schon.
Ich wollte nur meine Frage stellen, glaubst du, dass viele, auch wir beide, die Ravens so hoch auch haben, eben nur wegen der Offensive und nur, weil sie auch einige Spiele eher glücklich gewonnen haben oder, sagen wir mal, in den richtigen Momenten zugeschlagen haben, dass es ein bisschen blendet?
Also ich glaube, glücklich ist sogar auch das falsche Wort. Sie haben es halt unnötig spannend zum Schluss gemacht, weil glücklich, sie haben ja aus einer Führung herausgespielt. Und dann ist die Frage, liegt es dran, weil die Offense dann weniger produziert, weil sie schon deutlich führen, weil die Defense wirklich nicht gut ist. Ich glaube schon, dass die Defense immer noch gut ist. Wir können es ja jetzt anschauen. Die spielen gegen die Cleveland Browns. Da brauchen wir nicht, glaube ich, viele Worte drüber verlieren. Das ist ein Spiel für die Defense, in der du mal zeigen kannst, ey, we can do it.
Ja. Ja, absolut. Wobei James Winston wahrscheinlich starten wird bei den Cleveland Browns, der ja gerne diese Risikodinger nimmt. Also da kann was an Passing Yards, kann da schon was dazukommen. Ne? Das muss man ehrlicherweise auch sagen im Vergleich zu Deshaun Watson.
Aber rein von Zahlen, die Vikings sind Platz 30, was Passing Yards anbelangt. Und wir würden die Vikings nicht als schlechte Defense bezeichnen. Also Zahlen sind auch so ein bisschen Makulatur.
Eben. Ja, also gut. Also Ravens hast du ganz oben. Ich habe die Chiefs mit auf einer Stufe, so auch aus diesen Gründen, nur eben auf der anderen Seite des Balles, weil die Offensive immer noch struggelt.
Vielleicht gehen wir da kurz in die Aktualität rein. Jalen Watson, der Cornerback, hat sich verletzt. Knöchelbruch, Saison aus. Schlecht. Juju Smith-Schuster, der Slot-Receiver, hat sich am Oberschenkel verletzt. Wird jetzt fehlen gegen die Raiders. Nicht ganz so schlimm wie Watson, würde ich behaupten. Aber jetzt natürlich die aktuelle Meldung, wir zeichnen Mittwochnachmittag auf, die Andrew Hopkins geht von den Tennessee Titans zu den Kansas City Chiefs. Da haben wir den Wide Receiver, den alle, ob sie für die Chiefs sind oder gegen die Chiefs sind, irgendwie erwartet haben, sehnsüchtig erwartet haben. Es ist ein 5-Runden-Pick, der zum 4-Runden-Pick werden kann. Also vom Gefühl her, perfekte Ausbeute aus Front-Office-Chiefs-Sicht.
Ja, absolut. Und ich finde auch eben dementsprechend nicht zu teuer. Das muss man auch da an der Stelle mal sagen. Der Andrew Hopkins, das habe ich vor Wochen mal irgendwo gesagt auch. Ich wünsche dem irgendwie, dass er wieder das zeigen kann, was sein Niveau und sein Können eigentlich ist. Und das kann er bei den Titans nicht. Und die Chiefs haben jetzt endlich diese Planstelle geschlossen. Es ist der erste Wide-Receiver-Stein gefallen, weil da gibt's ja noch einige, die auch durchaus was gebrauchen können. Da kommen wir ja später nochmal zu. Muss man abwarten, ob er gleich diese große Hilfe sein kann, aber auf jeden Fall, dadurch, dass Juju jetzt auch ausfällt, ist es halt einer, der die tiefen Dinger, der diese 50-50-Bälle fangen kann und der aber auch sehr verlässliche Hände hat, wenn es mal wie Juju auch über eine Slant-Route oder sowas geht. Und dann eben mehr als nur Travis Kelce passiert, der jetzt ja auch nicht das größte Spiel hat am Wochenende.
Ich glaube, dass wir werden den wieder öfter im Slot sehen. Der war jetzt dieses Jahr zu 22% im Slot. Ich habe mal nachgeschaut, 2022 bei den Cardinals waren 27% im Slot, 2018 bei den Texans, ist jetzt schon eine Weile her, ich gebe es zu, 38%, und ich glaube, der wird da öfter zu sehen sein, wieder im Slot, also mehr im Slot wieder als nur reiner Wideout, weil du den halt auch brauchst als Rashee Rice-Ersatz. Ich glaube, das könnte gut funktionieren mit diesen Picks. Ganz ehrlich, bei den Chiefs, es ist völlig egal, natürlich gibst du keinen First-Runner dafür ab, das ist schon klar. Ob das ein 4-Runden-, 5-Runden-Pick ist, es ist völlig egal. Natürlich willst du hohe Picks haben, aber du siehst es ja jetzt, du holst einen talentierten Tackle, bringt dir noch nichts, weil er noch nicht ganz ready ist, Sua Mataia. Du hast vor 2 Jahren, als der Draft in Kansas war, hast du dir eine dicke Uzomah geholt. Ist auch noch nicht angekommen. Ist aber für die Chiefs völlig egal, weil du brauchst Spieler, die jetzt ready sind. Und da ist der Andrew Hopkins, auch wenn er schon ein gewisses Alter hat und nicht mehr der ist wie vor 5 Jahren, einer der besten überhaupt. Aber ich glaube, das ist passig hoch 3.
Ja.
Finde ich richtig stark.
Ja, und ich glaube auch genau das, was du gerade gesagt hast. Der ist ein Mix aus Ersatz für Rashee Rice als auch Juju Smith-Schuster.
Ja, definitiv.
Weil er kann, glaube ich, immer noch auf diese tiefen Dinger, auch wenn nicht mehr so auf dem Niveau wie bei den Texans, aber mit Sicherheit. Also da bin ich sehr gespannt, wie der da reinfinden wird bei den Chiefs, ja.
Angeblich die Chiefs ja schon mit den Rams gesprochen. Über Cooper Kupp, der war ihnen zu teuer, weil jetzt die Titans wohl die Hälfte des Gehaltes übernehmen. Ich glaube, es ist so knapp über 5 Millionen dieses Jahr. Und eben nicht so ein hoher Pick. Und das wäre bei Kupp anders gewesen. Sie brauchen ja jemanden, der Teile vom Gehalt oder große Teile vom Gehalt übernimmt, damit das alles mit dem Salary Cap dann passt. Ich finde es eine perfekte Lösung. Und sie probieren eben alles, dass er am Wochenende bei den Raiders dann dabei ist. Vielleicht die Raiders dann später noch als Thema. Warum denn für dich die Chiefs? Top 2, würde ich jetzt mal behaupten, AFC. Ja. Nicht nur vom Rekord her, sondern von unserer Einschätzung her.
Ja, erster Grund ist der Rekord, weil sie die Spiele gewinnen. Es ist einfach so, das kann man, da kann man nicht sagen, die sind nicht Top 3, das geht nicht.
Ist jetzt kein Argument, was gegen sie spricht.
Nein, das einzige ungeschlagene Team noch in dieser NFL. Und das zweite ist einfach, dass sie diese Spiele gewinnen, obwohl sie sich schwer tun und vor allen Dingen wegen dieser Defense. Wir haben letzte Saison schon drüber gesprochen, dass die Defense weite Teile der vergangenen NFL-Saison getragen hat, auch Richtung Super Bowl getragen hat. Und die Chiefs Offense ist so richtig erst in Fahrt gekommen zum Ende der Saison, als auch in den Playoffs. Ja. Die Playoffs-Chiefs haben dann wieder zugeschlagen. Dieses Jahr, finde ich, und das meinte ich mit Haar in der Suppe, ist die Offensive aber klar schwächer als letztes Jahr. Sie passen am wenigsten in der Patrick Mahomes-Ära, sie laufen sehr viel, haben aber dafür die Leute gar nicht so richtig. Kareem Hunt natürlich, innerhalb der 20-Yard-Linie bis zur Goal-Line, überragend, aber davor strugglen sie da schon ordentlich, muss ich sagen. Und wenn Travis Kelce aus dem Spiel ist, wird es für die anderen auch schwer. Sie müssen sich viel einfallen lassen mit Worthy, auch mit Hartman, der jetzt in die Bresche springen musste. Klar. Das sind nicht die einfachsten Routen, das sind immer mal wieder so kleinere Trickspielzüge, nenne ich sie jetzt mal, auch wenn das immer alle meinen, da muss was unfassbar Wildes passieren. Manchmal geht es auch ein bisschen einfacher. Und dann hast du halt Mahomes auch, der Entscheidungen trifft, die nicht perfekt sind, aber auch Turnover kreiert, für die er zu manchmal auch 60-70% nichts kann. Also die strugglen ein bisschen und lassen sich, und das ist das, warum sie bei mir Top 2 sind, nicht unterkriegen, gewinnen die Spiele trotzdem, weil die Defense auf dem Platz dann einen Play macht. Die Offense kommt zurück, kann daraus mittlerweile Profit schlagen, seit den letzten 2 Wochen zumindest, gegen die Niners und gegen die Saints. Davor sah es noch ein bisschen enger aus in den Spielen. Das haben sie ad acta gelegt. Und für mich der große Grund eben da, die Mentalität. Da siehst du einfach, Fehler passieren, und die waren gegen die Niners echt, da waren wirklich wilde Sachen dabei auf beiden Seiten. Aber sie haben es abgeschüttelt aufgrund der guten Defense und dann zurückgekommen und gesagt, okay, dann scoren wir jetzt einfach. Komm, wir scoren jetzt nach diesem Turnover. Wir sind da, und wenn du enge Spiele gewinnst, dann ist das auch immer ein Zeichen von, das passt schon. Irgendwie kriegen wir es schon gewuppt. Und am Ende müssen es nicht mehr diese Big Play Vertical Threat Chiefs sein. Es müssen erfolgreiche Chiefs sein. Und das, glaube ich, sehen sie genauso.
Ich glaube, dass die schon wieder neuen, in Anführungszeichen, Identität basteln. Letztes Jahr, ich meine, das haben wir oft genug angesprochen, sie kommen über die Defense, sonst wären die nie so weit gekommen, hätten auch den Super Bowl meines Erachtens nicht gewonnen. Da bleibe ich dabei. Auch jetzt wieder Steve Spagnuolo gegen die Niners. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist ein absolutes Mastermind. Aber diese Offense, eben auch durch die Verletzungen, es war ja anders geplant vor der Saison, mit einem Hollywood Brown, mit einem Worthy, mit einem Rice, der stark performt hat. Diese offensive Identität kommt jetzt tatsächlich, man mag es kaum glauben, über den Lauf. Die haben fast 129 Rushing Yards pro Spiel. Eine ähnliche Zahl gab es zuletzt 2015, weil du halt Patrick Mahomes hast. 2015 hieß der Quarterback noch Alex Smith. Mit Mahomes war es immer natürlich mehr Pass, ist völlig klar. Die haben knapp 32 Rushing Attempts pro Spiel. Die hatten vor 12 Jahren mal ähnlich viele, da waren es knapp über 31. Mit Running Back Jamal Charles, der hatte damals 1500 Rushing Yards. Also es ist wirklich Ewigkeiten her. Mhm. Und ich glaube, dass sich wieder anpassen. Andy Reid, okay, das Passspiel. Ich meine, Mahomes hat 6 Touchdown-Pässe und 8 Interceptions. Das ist nicht normal. Aber es ist egal, weil er dann selber auch scrambled Läufe drin hat, den Ball hält und halt irgendwelche Fakes beim Lauf hinzaubert, um ein neues First Down zu holen. Sie ändern wieder ihre Identität, jetzt vielleicht Kurzzeitänderungen der Identität, mit Hopkins vielleicht auch wieder ein kleines bisschen anders. Und sie haben immer Antworten auf das, was passiert. Und da ist kein Team so gut wie diese Kansas City Chiefs. Und es funktioniert ja. Ich meine, die stehen 6-0. Das ist nicht flashy, das ist nicht schön, das ist nicht geil. Es war auch mehr zu erwarten gewesen von diesem Rematch gegen die Niners. Aber hey, sie gewinnen es. Meines Erachtens auch verdient. Und da braucht man sich nicht beschweren. Und trotzdem habe ich jetzt beim Spiel gegen die Raiders, ich weiß nicht warum, gibt es Sonntag ab 21.25 Uhr dieser Zeitumstellung, auch als Einzelspiel bei uns. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da könnte es die erste Niederlage geben. Ich weiß nicht warum, schleppe ich die ganze Woche schon mit mir rum.
Das ist witzig, weil ich habe das gleiche Gefühl, und ich habe auf dem Weg hier, ich bin ja schon bei der Zone, weil wir heute nachmittags aufzeichnen wegen der Champions League, auf dem Weg mit meinem Kumpel, der Raiders-Fan ist, ja telefoniert, und der setzt ja aktuell gefühlt keinen Pfifferling mehr auf sein eigenes Team. Und da habe ich auch gesagt, irgendwie habe ich aber im Gefühl, die Chiefs, die werdet ihr ganz schön ärgern.
Ich weiß auch nicht, warum.
Also schauen wir mal, müssen wir noch erörtern. Ich wollte dich aber nochmal fragen mit diesem Laufspielthema. Ich verstehe das, aber ich habe das Gefühl, wenn es Teams gibt, die da das gut, einigermaßen gut, ich meine, dass du was zulässt, ist immer klar, aber gut im Griff halten können, dann struggelt die Chiefs Offense eben mit dem Passing Game. Und das ist das, was mich verwundert. Das ist mein großes, langes Haar in der Suppe, so lang wie die Haare früher von der Kelly Family, dass sie da einfach Antworten finden, ja, aber es ist halt einfach nicht mehr diese gut rollende Chiefs-Offense. Die haben Three and Outs, die haben Turnover drin, wenn es um den Pass geht. Und das lässt mich noch so ein bisschen mit Fragezeichen zurück, weil du auch vorhin gesagt hast, mit Super Bowl-Contender, weiß ich nicht, wenn sie in die Playoffs sind, so wie sie aktuell spielen, ob sie dann nicht relativ zeitig da die Segel streichen müssen.
Ja gut, das kann natürlich immer passieren, aber gab es jetzt schon Spiele, wo, jetzt muss ich selber nochmal überlegen, mir den Schedule mal anschauen, gab es schon Spiele, wo das Laufspiel kein Faktor war? Nee, selbst wenn Carson Steele kommt, hat es funktioniert.
Über das ganze Spiel dann schon, aber das meine ich ja nicht, sondern dass sie die Spiele dann gewonnen haben, auch durchs Laufspiel ist ja klar, sie haben ja 6 Siege. Ich rede aber von zum Beispiel auch bei den Niners zu Beginn und auch, glaube ich, im dritten Viertel haben sie sich da auch echt schwer getan. Da waren die Niners plötzlich besser drin im Laufverteidigen.
Gut, aber das gehört ja dazu, dass du dann natürlich im Spiel umstellst und das kann keiner aber so gut wie Andy Reid. Aber das ist ja die Qualität, die das bedingt. Ja, ja. Du sagst ja nicht, okay, wir laufen nur und dann ist der Matchplan für den Gegner, also dann gewinnt es die Raiders, wenn du vorher sagst, unsere Identität ist nur Laufen.
So wie die Bears letztes Jahr.
Dann stelle ich nur die Box zu, ciao, es kommt eh kein Pass. Das wäre ja naiv und so dumm sind sie ja nicht. Und deswegen, es war noch kein Spiel dabei, wo ich sage, da funktioniert aber gar nichts. Phasenweise immer, aber das ist ja, die haben die Ravens gespielt, die haben die Bengals gespielt, die haben die Falcons gespielt, die Chargers, die unangenehm sind, okay, die Saints können wir ausklammern und die Niners, die jetzt auch nicht auf Top-Niveau sind, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Schedule ist, wo du sagst, ja, klar 6-0.
Ja, eben. Ja, geb ich dir schon recht. Aber das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also ich bin gespannt, wie diese Passing-Offense da noch reinfinden wird und dass sie da auch gut stehen mit der Defense. Ich glaube, das können wir kurz machen. Die ist einfach brutal gut. Diese Blitz-Packages, diese Variabilität, die immer wieder was anderes zeigen. Das angetäuschte Blitzen und dann doch nicht und dann wieder zurückfallen lassen, die Dinge abfangen. Das ist schon sehr, sehr gut, was die Chiefs in der Defense da machen.
So, wir tippen trotzdem auf die erste Niederlage gegen die Raiders. Das war letztes Jahr, da haben sie einmal gewonnen, die Raiders. Das war mit Samir White, wo er 155 Rushing Yards hat. Also White, go for it. Run. Aber die haben doch keine gute Saison.
Ich bin gespannt, ja. Aber das sind genau so eine, Stolperfallen, ne? Also das kann echt, vor allen Dingen Divisionsduell, die Raiders sind da immer heiß drauf.
Ja, und Crosby, der irgendwie mal Holmes jagt oder keine Ahnung, dass irgendwie sowas passiert. Oder White hat wirklich so ein spektakuläres Spiel. Der hatte jetzt, glaube ich, nie über 60 Rushing Yards. Wahrscheinlich hat er jetzt auf jeden Fall dreistellig und es wird irgendwie knapp. Vielleicht gewinnt die Chiefs dann trotzdem wieder 23-20. Aber irgendwie, könnte stolpern. Ja. Eine Stolpergefahr sein.
Ich bin gespannt, ob wir dann am Sonntag Mitternacht hier sitzen beim Stand von 43-6 und dann sagen, okay, Leute, wir haben uns vertan. Schauen wir mal.
Dann mal deine Steelers, bitteschön, da bin ich gespannt.
Ja, man muss ja gucken, auch Rekord natürlich, ehrlicherweise. Und ich habe dann geguckt, wen haben wir denn sonst noch? Ich hatte die Buffalo Bills noch so ein bisschen drin. Vielleicht können wir da gleich nochmal diskutieren, ob das ein Team wäre, was damit dazukommt. Aber da war mir einfach die Formkurve, geht gerade in die falsche Richtung. Deswegen habe ich die Steelers genommen, weil da die Formkurve für mich in die richtige Richtung geht. Die Defense nach wie vor bei den Pittsburgh Steelers. Ich glaube, da ist auch relativ schnell ein Haken dran gesetzt, auch wenn sie immer mal wieder ein paar Pünktchen zugelassen haben. Insgesamt ist das einfach seit Jahren traditionell, nennt es wie es wollt, bockstark. Und diese Offensive, ähnliches Thema, da haben wir auch gesagt, ja, die haben George Pickens und wen denn sonst? So, und jetzt mit Russell Wilson als Starting Quarterback, wo viele sagen, ja, da waren aber schon 50-50-Dinger dabei. Da waren glückliche Pässe dabei, die angekommen sind. Er war nicht ganz so akkurat, da gehe ich auch mit. Am Ende des Tages haben sie das Spiel aber gewonnen. Und er hat, finde ich, gute Entscheidungen getroffen und richtig gut ausgesehen. Jetzt nicht so richtig gut, wie man es von Russell Wilson von vor 6 Jahren vielleicht kennt. Aber ich glaube, dass Mike Tomlin einfach genau das jetzt mal sehen wollte, zu gucken, wie funktioniert Russell Wilson, der sich als Veteran vielleicht auch traut, gewisse Pässe zu nehmen, die Justin Fields nicht genommen hat. Und das ist kein Vorwurf an Justin Fields, da sind wir beide auch einer Meinung, dass das richtig, richtig gut war für das, was die Steelers mit der Offense da auf dem Platz haben. Aber ich glaube trotzdem, der kannte bisher immer nur, ja, wenn es nicht geht, laufe ich halt irgendwie irgendwo links oder rechts raus und dann laufe ich zum First Down. Das merkt man irgendwie so ein Stück weit. Da waren viele Checkdown-Pässe, kurze Pässe dabei. Und Russell Wilson nimmt auch mal diese Dinger. Und ich glaube, das kann diese Steelers-Offensive gefährlicher und unberechenbarer machen mit einem Russell Wilson. Und das war meine Frage vor dieser Woche 7 und die wurde so zum Stück weit beantwortet. Und deswegen glaube ich, dass sich das mit Russell Wilson entwickeln kann. Und dementsprechend sind sie für mich Top 3, weil die Defense sie natürlich auch trägt. Und wenn die Offense da immer ein bisschen flashiger aussieht, mit ein bisschen mehr vertikalem Threat, dann kommt da, glaube ich, was auf uns zu in der AFC North.
Tatsächlich finde ich sie nicht unberechenbar mit Wilson, das fand ich mit Fields. Aber ich gebe dir recht, dass Fields natürlich als Passer, das haben wir schon gesehen, da ist Wilson besser. Also George Pickens hat das gefallen, was da passiert ist, weil der hat einfach Bälle bekommen, die er von Fields so nicht bekommen wird. Das ist einfach so. Und dass Wilson jetzt beim Comeback nach einer mehrwöchigen Verletzungspause auch ein paar 50-50 Bälle dabei hat, ja gut, sorry. Das brauchen wir ihm jetzt wirklich nicht vorwerfen. Das wäre lächerlich. Absolut. Und wenn es nicht so wäre, wäre er der Top-3-Quarterback in dieser Liga. Also das ist, ja, finde ich auch völlig normal. Ich fand das auch überraschend gut. Aber das haben wir auch schon bei Andy Dalton gesehen, als er reinkam für Bryce Young. Das ist jetzt mal ein Spiel. Die Stichprobe ist die kleinstmögliche Stichprobe. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Gegen wen spielen denn die Steelers am Wochenende? Jets, oder? Die spielen. Ach Quatsch, war ja jetzt.
Giants.
Giants, genau. Das ist wieder ein Night Game, oder? Das ist Monday Night Football. Ja. Das andere New Yorker Team.
Ja.
Gut, aber da dann die Probleme. Egal. Soll jetzt nicht das Thema sein. ich fand schon, du hast gesehen, wenn der unter Druck ist, da hat er noch, der hat 4 von 11 Pässen unter Druck dann angebracht. Ja, also das kann dann gegen eine bessere oder noch kompaktere Mannschaft, weil ich weiß nicht, was mit der Jets-Defense los war, das ist furchtbar im Moment. Also wenn selbst die Unit struggelt, wow, dann haben sie große Probleme. Aber ich fand es jetzt auch völlig in Ordnung, warte aber aufs zweite, dritte, vierte Spiel von Russell Wilson und lass mich da erst dann eines Besseren belehren. Aber ich habe auch mit den Steelers geliebäugelt auf Platz 3, weil ich noch nicht dieses Team habe nach den Bengals, das habe ich schon verraten, wenn ich dann gleich habe, nach den Ravens und den Chiefs. Ich habe die Texans natürlich noch mit drin, aber die gefallen mir noch nicht auf beiden Seiten. Nee, auch wenn der Rekord gut ist bei den Texans, habe ich nicht. Die Bills, warte jetzt mal ab, wie das mit Amari Cooper dann wird. Der hatte zwar einen Touchdown, aber weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo ihm, wer war es denn, zeigt, wie die,
Keon Coleman.
Was jetzt für eine Route laufen, was der Spielzug jetzt ist.
Der es übrigens hat funktioniert. Aber kleiner Einschub, auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, nee, Amari Cooper kennt das Playbook.
Ja, klar.
Wir haben nur kommuniziert und ich glaube, man soll nicht bestraft werden, wenn man miteinander kommuniziert vorm Snap. Ja, hier. Also,
soll er nicht bestraft werden. Und nochmal, er hat den Ball gefangen in der Endzone. Alles gut. Total. Überhaupt kein Vorwurf. Aber das wird noch ein bisschen sich einspielen.
Ja.
Die Steelers sind da davor und ich habe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Richtung Hot Take schon, aber die spielen eben noch zweimal gegen die Steelers und haben es dementsprechend auch in der eigenen Hand und auch der Rest-Schedule ist in Ordnung. Ja, ich habe schon verraten, die Überraschung ist immer so groß. Ich habe mir schon versprochen, die Cincinnati Bengals. Formkurve ist gut, 3 Siege in den letzten 4 Spielen. Jetzt werden daheim zu Recht 100% aufschrecken. Ja, aber die haben doch gewonnen in Carolina, bei den Giants und gegen die Browns. Völlig richtig, aber auch die Pflichtsiege musst du einfahren. Und was mir viel besser bei denen gefällt, in den Top-Spielen. Sie haben zwar beide verloren, aber gegen die Chiefs, -1. Da muss eigentlich ein Sieg rauskommen können. Wir haben gerade schon gehört, warum das gegen die Chiefs gerade nicht geht. Und sie haben auch gegen die Ravens verloren. Und da müssen sie das Spiel gewinnen.
Ja,
das Field Goal von McPherson in der Overtime muss drin sein. Sie verlieren mit -3. Dementsprechend könnte das alles nochmal anders ausschauen. Ich finde, du hast gesehen, diese Offense, wenn die gegen schwächere Teams spielen, lassen die sich wieder einlullen und sind nicht so dynamisch, wie sie sein können. Aber ich habe da immer noch diesen Benefit of the Doubt, dass dieses Laufspiel, wenn sie es einsetzen, es ist aktuell wieder kein Problem, aber mir ist es wieder zu wenig. Sie haben da Qualitäten, selbst Burrow, der da über, was war's, 50 Yards oder war es sogar mehr, scrambled.
53, glaube ich.
53 war's.
Ja.
Also wenn das noch ein Ticken mehr dazu kommt, wie in den Topspielen das zum Beispiel der Fall war, habe ich die Bengals im Moment auf Platz 3, weil Burrow super spielt. Die Defense ist nicht gut, aber das könnte ausreichend sein, um zumindest... Sie sind nicht viel schlechter als manch andere Teams, die wir da höher gerankt haben. Und du hast jetzt, glaube ich, ein Spiel, wo wir dann danach sagen können, wo das Pendel hingeht gegen die Eagles. Weil die Eagles, für beide ist es eigentlich in so ein Spiel, wo wir danach sehen, können wir ein gutes Spiel, also ein vermeintlich gutes Team, ein gutes Spiel spielen, oder sind wir einfach Mist? Und ich glaube, das gilt für beide Teams in dem Matchup, das sehr, sehr spannend sein könnte. Ich glaube, dass die große Probleme haben werden gegen Barkley, den werden sie nicht stoppen können. Der hatte wieder so eine brillante Performance jetzt gegen die Giants, war natürlich auch was Persönliches.
Ja.
Ich glaube nämlich schon, dass sie das Passspiel der Eagles einschränken können. Das schaut mit Hurts und Co. immer noch nicht so aus, wie es sein soll. Ich glaube, dass sie es gewinnen werden. Dann stehen sie 4-4, dann sind sie bei 50% und dann nimmt dieser Bengals Express Fahrt auf. So, das war jetzt viel von mir. Jetzt halte ich mal meine Klappe.
Ja, aber ich habe tatsächlich eine Nachfrage dazu. Und dann kannst du wieder loslegen. Glaubst du in den beiden Duellen, Bengals gegen Steelers, dass die Bengals-Defense, weil du sagst, die haben es dann in der eigenen Hand, besser mit der vermeintlichen dann Russell-Wilson-Steelers-Offense und Najee Harris-Laufspiel-Offense umgehen kann, als die Steelers-Defense mit der durchaus guten Bengals-Offensive?
Lass mich mal kurz schauen, wann die Matchups sind. Das hängt ja auch immer dann so zusammen, ja, wer da fit ist. Das
weiß ich jetzt auch
sowas.
Nicht aus dem Kopf. Aber das ist so, was ich mir gerade gedacht habe. Die Defense der Steelers, finde ich, ist natürlich viel stärker als die der Bengals.
Wir sind da im 1. Dezember, Woche 13 ist erstes Spiel in Cincinnati und dann Woche 18.
Das ja, okay, zum dann Beispiel so vergiss die Frage.
Deswegen kann ich dir jetzt
nur noch ja. schwer sagen. Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, ich also weiß
Stand, schon, was Stand jetzt, wenn wir über die Top-3-Teams sprechen, habe ich das Gefühl, Stand jetzt, nach Woche 7, bin ich eher dabei, dass die Steelers auf jeden Fall eins gewinnen, vielleicht sogar zwei. So vom Gefühl her. Also, das ist meine Meinung. Ich gebe dir recht mit diesem einen Spiel von Russell Wilson nur. Aber ich glaube halt echt, dass die Woche für Woche da jetzt daraus lernen und Mike Tomlin ist ein überragender Coach.
Das stimmt.
Dass die Steelers mit der Offensive einfach besser werden. Und überleg dir, wie ja. kacke, sorry für diesen Ausdruck, die Steelers Offense seitdem Big Ben weg war eigentlich, die letzten Jahre gewesen ist. Die hatten nur diese Defense. Und ich glaube echt, dass die da den richtigen Stein ins Rollen gebracht haben, auch wenn es jetzt nur ein Spiel war mit Russell Wilson. Und deswegen glaube ich jetzt, wenn die jetzt nächste Woche gegeneinander spielen würden, würde ich mehr auf die Steelers setzen als auf die Bengals. Auch wegen der Defense im Vergleich gegeneinander.
Gut, ich kann jetzt nicht sagen, ich auch. Das wäre Quatsch.
Klar, logisch.
Aber ich gehe da in den Dezember rein und da schaut es für mich dann anders aus, weil ja. ich glaube, dass nämlich die Bengals, das ist so ein Team, die brauchen diese großen Spiele. So Spiele gegen Carolina ist für die eine absolute Belastung. Die sind da einfach, sorry für den Ausdruck,
für jeden
scheiße.
Von uns übrigens.
Ja, das stimmt. Aber da können ja. sich die Bengals nicht motivieren. Das ist so ihr Last Shot, bevor dann T. Higgins wahrscheinlich weg ist. Diese Offense schaut ja gut aus und lustigerweise, wenn diese Top-Spiele sind, ist mein Eindruck, nehmen sie aufs Laufspiel mehr mit dazu, dann ist ein Chase Brown mehr involviert, jetzt läuft ein Burrow auch selber.
Na, ja, mal schauen. Ja.
Aktuell würde ich auch sagen, ja, im Moment, wenn die jetzt diese Woche aufeinander treffen würden, Steelers und Bengals, würde ich mit den Steelers gehen, aber nicht im Dezember.
Ja,
weil dieses Wilson-Ding, Najee Harris und Pickens sahen besser aus, bin ich voll dabei, aber es war ein Spiel.
Ja, voll. Und die Jets
waren wirklich auch desolat. Die waren wirklich desolat. Ich weiß nicht, ob die Giants jetzt hinbringen. Die könnten aber viel Druck machen. Das könnte Wilson dann wieder etwas wehtun, dass es dann wie das Weihwasser beim Teufel ist. Aber oh, die Jets waren schon abartig enttäuschend.
Und was man auch sagen muss, was vielleicht die These in zwei Wochen nochmal anders aussehen lässt, auch die Steelers sind ja auf der Suche, eventuell per Trade noch einen Wide Receiver dazu zu holen. Als
wenn
Nummer zwei den
Cooper
George
Cup
Pickens.
Kommt, schmeiß ich alles weg, wenn dann, die Bengals verlieren gegen
dann
die Eagles,
wir die Podcast-Folge
sage ich nächste Woche ganz was anderes, dann entschuldige ich mich zum Einstieg dieses Podcasts.
Nein, ist ja Quatsch, aber genau darum geht's, wollte ich euch nur noch mal mitgeben, also da kann tatsächlich nach unserer Aufzeichnung noch was kommen, aber auch erst nächste Woche, da sind wir gespannt, wie es bei den Steelers weitergeht. Einig sind wir uns auf jeden Fall auch, dass die Texans und die Bills ihre Argumente hätten, aber aktuell wegen der Formkurve, das war auch meine Herangehensweise zu diesen Top 3 jetzt natürlich nach Woche 7, da nicht zu nennen sind, weil die Bills sahen irgendwie total schwächer aus, auch wenn die Offensive mit Amari Cooper, Keon Coleman hatte einen guten Tag, wie immer vernünftig ausgesehen hat und die Texans, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, nicht von CJ Stroud, aber dem wurde es echt schwer gemacht von der Offensive Line, als auch von allen anderen und der Pass Rush, über den reden wir seit Woche 2, auch der ist irgendwie, klickt's dann nicht so, also da habe ich immer wieder mehr erwartet und ich glaube, deswegen sind sie noch nicht in den Top 3, aber beide vielleicht auf Platz 4 für mich, weiß nicht, wie du siehst.
Ja, bei den Texans, das stört mich einfach einmal. Jetzt letzte Woche war es Laufspiel dann okay, dann war es Passspiel aber nix. Sonst ist immer Passspiel und das Laufspiel hat zwar ganz okaye Zahlen, wenn Mixon dabei ist, ist aber jetzt nicht der Gamechanger. Die bekommen da für mich noch nicht diese Balance hin, dass beides da ist und das Potenzial für beides ist ja da. Die Defense müsste für mich auch noch besser spielen. Dann bei den Bills will ich jetzt einfach abwarten, was mit Amari Cooper ist, weil das ganze Gefüge in der Offense so ein bisschen verändern wird, auch was die Gesundung in der Defensive anbelangt. Kommt drauf an, wie das dann ausschaut. Also ich bin bei den Bills schon noch einigermaßen hoch, aber ich sehe sie jetzt nicht in den Top 3 bei mir. Sowohl die Texans als auch die Bills nicht.
Okay, gut, dann machen wir mit der NFC weiter. Ne?
Bitte.
Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich, heute.
Ja, ich glaube, das erste Team können wir uns, also die Lions, oder?
Ja.
Ich hätte auch sagen können, 1, 2, 3, Lions.
Ja.
Detroit steht 5-1, ist im Moment vielleicht sogar die beste Mannschaft. Ist wirklich unfassbar spaßig, denen zuzuschauen. Ich weiß, ich habe es letzte Woche kritisiert für dieses bisschen zu sehr in die Pfanne hauen von den Cowboys, aber wenn die einfach spielen, dann ballen die wirklich. Und, weil ich es vorher mal gesagt habe, Jared Goff ist für mich ein MVP-Kandidat.
Ja, voll.
Und ich bin kein großer Jared Goff-Fan, aber der spielt nahezu perfekt in den letzten 3 Spielen.
Ja, absolut. Also kann ich verstehen. Ich wollte nur übrigens eine Breaking News schnell mit reinbringen, weil wir die Texans gerade gemacht haben.
Okay.
Ich habe mir das jetzt angewöhnt, wenn wir nachmittags aufzeichnen, Twitter offen zu haben. Die Texans haben den ehemaligen Bucks-Linebacker Devin White verpflichtet.
Ah, das habe ich vorher nochmal gesehen.
Kein schlechter, nur nochmal am Rande für alle Texans-Fans vielleicht. Ja, Detroit, ich finde, das ist ähnlich wie bei der AFC mit den Ravens, nur anders. Also da ist diese Offensive, versteht ihr, was ich meine? Diese Offensive ist einfach, was sie mit den Cowboys gemacht haben, völlig irre. Also das ist so gut im Pass. Jared Goff, du hast ihn angesprochen, dieses Spiel mit 100% Completion. Dann Montgomery muss mal für ein paar Viertel raus. Ah, egal, wir haben Jahmyr Gibbs. Gib ihm übers Laufspiel. Diese Offensive hat für alles eine Antwort. Und die hatten auch Spiele, wo ein Amon-Ra St. Brown nicht angemeldet gewesen ist. Der war überhaupt nicht auf dem Platz gefühlt. Und trotzdem gewinnen die Spiele ganz klar. Und ich sage das deshalb, ähnlich wie bei den Ravens, das Einzige, finde ich, was bei den Lions das Härchen in der Suppe sein könnte, ist eben auch die Passverteidigung.
Ja,
aber nochmal, und das kommt nicht von ungefähr, wenn du gegen die Ravens spielst, als auch gegen die Lions, sorry, jetzt bin ich vom Mikrofon weiter weggegangen, dann ist es einfach so, dass du sehr wahrscheinlich relativ zügig hinten liegst. Dementsprechend musst du auch mehr passen. So, und dadurch kommen so eine Zahlen auch immer zustande. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber die Lions sind für mich, also in der NFC, Top 1 mit Abstand. Das macht Spaß, den zuzugucken. Das ist ein Playcalling per excellence. Das ist ein variables Playcalling. Das ist ein trickreiches Playcalling. Gegen die Cowboys haben viele gesagt, das war schon fast arrogant. Ist einfach echt gut. Ja, genau.
Deswegen ja, ich mein, also dieser Vikings-Sieg jetzt, der hat jetzt schon mal gezeigt, okay, dieses Team kann auf alles reagieren. Die Vikings haben sich vor der Saison aufgestellt, um physischer zu sein. Eben genau gegen die Lions, weil du gegen die mindestens zweimal spielst in der Saison. Mhm. Es war knapp, also Props an die Vikings, war eine gute Vorstellung, aber du kannst diese Lions nicht stoppen. Gibbs fantastisch überrannt wirklich und dann sind sie halt im Passspiel ja immer noch gut und Goff macht im Moment keine Fehler. Du hast Amon-Ra St. Brown, der stark ist. Es gibt da nichts zu meckern. Ich bin gespannt, wie gesagt, ob beim Pass Rush noch was passiert, denn Campbell hat gemeint, sie bemühen sich aktiv um den Pass Rush. Er hatte auch schon Namen ins Spiel gebracht, also nicht offiziell, sondern Inhouse-Namen ins Spiel gebracht. Aber selbst jetzt ohne Hutchinson gegen die Vikings hatten sie 4-6, was ich jetzt nicht wirklich unbedingt erwartet habe gegen eine gute O-Line. Brian Branch pflückt Interceptions ohne Ende. Die hatten in jedem Spiel jetzt mindestens eine Interception. Ja, Lions, ich glaube, wir können es kurz machen. Die spielen jetzt auch gegen die Titans. Das wird kein Konkurrent sein. Haken die gehen an. 6-1 und sind das beste Team der NFC. Ende.
Ja, für mich mein zweites Team, Top 2, die Minnesota Vikings, finde ich, aus meiner Sicht kann man auch einen schnellen Haken dran machen, weil die Meinung trotz der Niederlage gegen die Lions ändert sich für mich nicht seit Woche 3.
Ich habe sie auf der 3.
Okay, bin ich gespannt. Kannst du gerne gleich sagen, wenn du auf 2 hast. Vielleicht die Vikings auch deinen Grund, warum dann nur 3. Es ändert sich die Meinung bei mir nicht. Was die für Spiele haben mit dieser Defense. Ich bin auf dem Bandwagon, ich bin vielleicht befangen, keine Ahnung, aber diese Vikings-Defense, die macht mir so großen Spaß. Auch wenn es gegen die Lions jetzt natürlich die Niederlage gab und sie auch Punkte zulassen und dann diese Offensive, die in vielen Spielen einfach gezeigt hat, dass mit ihnen zu rechnen ist, dass sie variabel sein können, dass sie Antwort haben können mit Sam Darnold an der Center. Justin Jefferson macht Justin Jefferson Dinge. Aaron Jones angeschlagen hin oder her. Super Spiel. Das Laufspiel ist einfach total existent, wenn er fit bleibt. Das ist das Einzige natürlich jetzt dementsprechend. Und die Defensive, das ist die Frage, die ich habe, die ich auch bei deinem Top-2-Team habe, das du gleich verraten wirst, ob die dann das mithalten oder mitgehen können über die ganze Saison. Die macht sehr viel Spaß, die ist ähnlich wie die Chiefs-Defense in der AFC-Seite, variabel daher mit diesen Blitzes, mal blitzen die gefühlt 100%, mal nur 10 und ist trotzdem immer richtig gut. Quarterback-Pressure ist richtig gut. Also für mich ist das ein richtig, richtig gutes Team und nur die Lions sind dann einfach nicht vom ersten Platz zu bringen.
Ja, also ich muss sie in die Top 3 nehmen, deswegen sind sie bei mir auf 3. Und vor zwei Jahren, wo sie 8-1 gestartet sind, da hat man immer gesagt, ah, jetzt passiert's irgendwann. Und irgendwie bei den Vikings jetzt, 2024, habe ich das Gefühl nicht. Das ist ein Team, das genauso ist, wie es ist, gut ist. Was ich jetzt als kleines, in Anführungszeichen, Problem sehe, warum sie bei mir nur auf der 3 sind, kann diese Offense noch besser spielen mit Darnold? Glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist genau das Niveau, was wir bekommen. Du hast mit Jefferson, mit Addison zwei Top-Receiver. Aaron Jones jetzt wieder fit. Das ist ein gutes Laufspiel, hat er jetzt gezeigt. Hockenson habe jetzt groß angekündigt letzte Woche, dass er spielen wird. War nicht mit dabei, ist noch auf dieser Publiste. Vielleicht, ich sage jetzt nicht, ob er diese Woche kommt, aber wird vielleicht dann irgendwann mal kommen. Ich glaube, diese Offense wird genau das spielen, was wir jetzt bekommen. Diese Defense ist auf extrem hohem Niveau. Da ist vielleicht noch ein bisschen auch, gerade in der Passing-Defense, Verbesserungspotenzial. Da habe ich sie jetzt nicht eine riesen Upside. Deswegen sind sie bei mir und das ist eigentlich das Einzige auf Platz 3, weil das Team, was bei mir auf Platz 2 ist, sehe ich bei beiden Seiten noch Upside.
Okay, verstehe. Will nur einen kurzen Satz dazu sagen, dass die Vikings Offense, so wie die spielen, reicht doch.
Aber, das reicht für jetzt, ja. Aber es reicht halt nicht, um die Lions zum Beispiel zu schlagen.
Ja, musst du ja auch nicht. Nur im NFC Championship Game
vielleicht. Ja, doch, du musst es schon mal schlagen.
Ja, aber, ja, okay. Aber wen hast du denn dann auf zwei? Dann verrat doch mal, weil ja,
vielleicht noch spannend. Ganz kurz, ja. Weil sie dann live bei uns zu sehen ist, Thursday Night Football bei den LA Rams. Vielleicht machen wir das noch kurz als kleinen Einschub. Wenn ihr das hier hört, geht's in ein paar Stunden dann schon los. Bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil Gibbs hat sie wirklich, das ist so ein kleiner Powerrunner, der hat sie wirklich zerstört. Du hast mit Kyron Williams auch einen guten Runner, aber das ist kein Jahmyr Gibbs. Und Kyron Williams ist so ein bisschen diese One-Man-Show in der Offense bei den Rams. Klar kann Stafford immer ein fantastisches Spiel haben, wenn er dann noch bei ihnen ist bis zum Wochenende, wovon ich aber ausgehe. Und die Passing-Offense ist dann auch nicht auf dem Niveau, das die Lions zum Beispiel haben. Cooper Kupp war ja jetzt Anfang der Woche wieder voll im Training, der könnte dabei sein, sprich, auf den musst du mehr aufpassen. Ich sehe es trotzdem nicht, dass die Rams den Vikings jetzt wirklich ein Beinchen stellen können, wenn ich ehrlich bin, Thursday Night Football.
Ist glaube ich auch nicht, nee, auf keinen Fall. Zumal ja da auch diese ganzen, wie du gerade schon angerissen hast, diese ganzen Sachen sind, dass die Rams vielleicht irgendwie ihre besten Spieler irgendwo anbieten.
Das also wissen wir jetzt noch nicht,
auch, ja. Ja, das ist aber auch, finde ich, ein Thema. Also was soll der dann, der Cooper Kupp wird, wenn es wirklich irgendwelche Gespräche gibt, jetzt bestimmt nicht sagen, aber heute lasse ich aber nochmal richtig einen raus, vielleicht komme ich ja dann zu einem Top-Team. Der hat schon gezeigt, dass er ein Top-Receiver ist, das ist dem dann auch wurscht. Vielleicht
glaub, spielt das irgendwo
eine Rolle. Ja. Und zweitens das, ja, ganz genau. Vielleicht macht er ein schlechtes Spiel, damit ihn keiner mehr haben will. Schauen wir mal. Und am Ende des Tages kann es immer noch ein Revenge-Game für Cam Akers werden. Aber egal. Nee, Haken dran. Also das ist, es würde mich wundern. Die Rams-Offense wird besser aussehen, ja. Aber wie gesagt, diese Vikings-Defense, die seit Jahren sich immer im Passing, in der Passing-Defense verbessern kann übrigens, das wird schon funktionieren. Da bin ich zuversichtlich für Minnesota.
Ich meine, wir warten immer noch auf dieses eine, sorry, ich sag's auch da wieder deutlich raus, Shitspiel von Sam Darnold. Weiß nicht, ob dann jetzt die Rams das Team sind, das so viel Pressure auf ihn bringt, damit er Probleme bekommt. Weil das hast du jetzt schon gesehen, auch in London vor der Bye-Week, auch jetzt nach der Bye-Week, wenn er Druck bekommt, dann hat auch ein Sam Darnold ein bisschen Probleme. Soll jetzt gar keine Kritik sein, aber in den letzten beiden Spielen, wenn er Druck bekommen hat, hat er 6 von 15 Pässe anbekommen. Also da wird's dann schon ein bisschen schwieriger, wenn ein Team mal kommt, was richtig dauerhaft Druck ausübt und Hutchinson wäre halt zum Beispiel so einer gewesen, dann hat Darnold schon auch nachvollziehbarerweise gar keine Kritik, einfach Probleme. Und deswegen ist da das Ceiling, glaube ich, halt jetzt das, was wir haben, und die Upside ist bei meiner Nummer 2. Und das sind die...
Dann sagst du doch jetzt endlich mal.
Und das ist eigentlich kurios. Detroit Lions, Minnesota Vikings und die Green Bay Packers. Wir bleiben in der NFC North.
Ja, da ist auch kein Weg dran vorbei, glaube ich.
Ja. Also diese Offense macht extrem viel Spaß. Jetzt haben sie auch endlich diesen Sieg bekommen gegen ein Team mit einem Winning Record gegen die Houston Texans. Jordan Love muss halt diese blöden Fehler wird er nicht abstellen. Muss ich mich gleich selber geistig deswegen die kurze Pause korrigieren. Aber wenn der einen so einen blöden Fehler hat, alles gut, weil die Offense ist so gut, dass sie das locker ausgleichen. Wenn er 2, 3 solche Fehler hat, brauchst du halt echt immer, musst du immer ein Bein ausreißen, um das dann zu schaffen. Bisher ging es eigentlich die meiste Zeit gut. Aber ich glaube, dass diese Offense mit Jordan Love, der jetzt dann immer besser reinkommt, auch immer noch besser wird. Und die Jaguars jetzt am Sonntag werden das richtig zu spüren bekommen, dass die, glaube ich, überfahren werden.
Für alle unsere Top-Teams übrigens in Woche 8 alles Pflichtaufgaben. Ne? Also da sehen wir, wer dann wirklich auch so eine Dinge, auch so eine Hürden nimmt tatsächlich. Ja, Jacksonville, interessant. Ja, ich finde, die Packers sind da auch sehr nah dran. Ich gebe mit, ich weiß noch nicht, ob auf 2, das verstehe ich aber irgendwo. Ich finde diese Offensive nach wie vor sehr, sehr spannend, dass die Fehlerchen passieren, ja. Aber diese Offensive einfach mit diesem, kein Nummer-1-Receiver, alle sind jung. Jetzt war der Weeks plötzlich wieder der Nummer-1-Receiver am Wochenende. Der Watson hat gar keine Rolle gespielt, gefühlt. Also das ist schon sehr interessant und das ist ja das, was die Packers auch irgendwo ein Stück weit ausmacht. Das ist das, was ich mit der Minnesota-Defense immer so ein Stück weit vergleiche. Jede Woche ein ganz anderer Matchplan. Und das Gefühl habe ich bei der Offensive auch wenn es für uns Zuschauer immer aussieht, okay, jetzt laufen wir, jetzt passen wir. Aber das ist schon immer ein ganz, ganz interessanter Matchplan, was die Packers Woche für Woche mit der Offensive ausbacken. Ich habe nur eine Frage, was die Defense betrifft, ähnlich wie auch bei den Vikings eben gerade, ob die das Niveau, was sie zum Start der Saison halt aufrechterhalten können, mit diesen Takeaways. Weil Takeaways ist das eine und Takeaways ist keine Statistik, wo du sagst, da können wir uns drauf verlassen in der NFL. Da geht's ja eher dann um Yards zulassen etc. pp., wichtige Downs, Third Down. Das ist das einzige Fragezeichen, was ich noch habe, ob das so weitergehen kann, ob die dann nicht zu ballhawkig werden und sich irgendwie selber ins Bein schießen.
also du hast ja einen neuen Defensive Coordinator. Das braucht einfach Zeit, weil du anders spielst. Und ich finde schon, dass du jetzt Verbesserungen siehst. Jetzt waren zum Beispiel 4-6 gegen Stroud und der hat eben ein Career-Low-Spiel gehabt mit 86 Passing Yards. Das gab es noch nie, dass der unter 90 war, überhaupt davor nur einmal unter 100 Passing Yards. Und wir sprechen von CJ Stroud, einem der besten Quarterbacks, an dem Namen ist wirklich jede Woche wieder. CJ Stroud ist einer der besten Quarterbacks der Liga und der hatte einen völlig gebrauchten Tag und das lag natürlich auch zu großen Teilen an einer wirklich guten defensiven Performance. Jetzt waren sie davor gegen Arizona bei 0-6, da war der Pass Rush, zumindest was den zahlentechnischen, den statistischen Output anbelangt, nicht gut. Aber ich finde, man merkt so Spiel für Spiel, es wird besser, weil dieses Ballhockige, das wird nicht gehen. Xavier McKinney wird nicht 18 Wochen, 18 Interceptions pflücken, das geht nicht. Ja, aber ich habe da zum Beispiel bei den Vikings habe ich jetzt diese Defense, genau das, was ich habe, ist eine Top-Defense und das spielen sie auch. Und bei den Packers habe ich das Gefühl, dass auch auf der Seite des Balles noch viel mehr Potenzial schlummert. Das heißt jetzt nicht, dass diese Defense dann besser ist im Vergleich zu den Vikings. Glaube ich tatsächlich nicht, aber dass sie deutlich besser ist, als sie aktuell ist. Die lassen 20,4 Punkte im Schnitt zu, das ist Platz 10. Das ist schon sehr, sehr gut, aber ich sehe die in den Top-7 Bereichen, wo die als Defensive landen können. Ja. Wenn das alles so funktioniert. Und ja, die Jaguars werden sie ihnen nicht schwer machen jetzt am Wochenende.
Nein, das können wir kurz machen. Also Top 3 verstehe ich. Ich habe tatsächlich einfach bei mir bei Top 3 gedacht, ich muss was anderes als außer aus dem Norden nehmen da in der NFC. Habe mich aber schwer getan.
Ich hätte ein Team noch gehabt und dann kam Monday Night Football. Das waren die Tampa Bay Buccaneers. Wären bei mir in den Top 3 tatsächlich gewesen. Same. Egal wie das Spiel ausgeht, aber das ist natürlich jetzt, wir werden gleich drüber sprechen, aber ist vorbei.
Das ging mir tatsächlich auch so ein Stück weit, weil die haben mich echt auch begeistert. Und dann habe ich halt eben gesucht, weil Packers, finde ich schon auch, alle die Argumente, die wir jetzt auch aufgeführt haben, berechtigen dafür, für diese Top-3-Platzierung hier in unserem Ranking, das natürlich dann viral gehen wird, weltweit. und deswegen ist eher so meine Top 3 kein Vortrag oder keine Argumente von mir, sondern eher so eine offene Diskussion mit dir, weil was machen wir mit Washington? Was machen wir mit den Washington Commanders? Diese Offensive, die nach wie vor mit den Ravens gemeinsam die meisten Scoring Drives hat, die meisten Punkte pro Drive hat, diese Defense aber gegen den Lauf Probleme hat und gegen den Pass eigentlich nur stellenweise besser aussieht, weil auch da die Gegner stellenweise vogelwilde Sachen gemacht haben. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und sie lassen trotzdem viele Punkte zu. Und mein zweites Team, was ich da gehabt hätte, wären die Seattle Seahawks, die für mich in den drei Niederlagen, die sie in Folge kassiert haben, viel besser aussahen als eben das Ergebnis mit der Niederlage, jetzt zumindest mal wieder zurückgeschlagen haben. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob diese Entwicklung so ist, dass da eine Konstanz entstehen kann. Und deswegen habe ich mich da schwer getan, jemand anderes als die Packers zu nehmen, würde aber die zwei eher dann da hinsetzen, vielleicht auf Platz 3,5.
Also wer ist jetzt bei dir dann Platz 3? Also wer sind die Top 3?
Eher Washington dann als Seattle. Ich wollte nur sagen, Seattle hatte ich auch noch mit drin. Müssen wir nicht diskutieren, wir haben nicht so viel Zeit. Aber Washington wäre dann einfach aktuell mein Top 3-Team mit den Bedenken eben gerade in der Defense.
Ja, zur Defense, glaube ich, braucht man nicht viel sagen, weil die sind offensichtlich, da muss man jetzt, glaube ich, kein Defensive Coordinator sein, um zu erkennen, dass da noch Luft nach oben ist. Aber auch es ist eine junge Unit, das kann sich auch verbessern. Jetzt ist natürlich Jaden Daniels verletzt. Er hat sich an der Rippe verletzt. Wir haben ihn draußen an der Sideline gesehen, wie er die Rippe hält. Der Head Coach Dan Quinn hat gemeint, dass er week-to-week ist. Das ist natürlich eine tolle Aussage, weil er trotzdem, also sie hoffen zumindest, dass er jetzt am Wochenende spielt, was ja echt brutal schade wäre, wenn er nicht dabei wäre. Es geht nämlich gegen die Chicago Bears und Caleb Williams, also Nummer 1 und Nummer 2 Pick. Die beiden Quarterbacks spielen da gegeneinander und das wäre so bitter, 21.25 Uhr bei uns dann in der Endzone auch Teil des Ganzen. Das wäre so bitter, wenn wir es nicht sehen würden. Aber vielleicht fangen wir damit an, als Mariota reinkam, sah es trotzdem richtig gut aus. Das zeigt mir schon mal, dass diese Offense funktioniert, egal wer spielt. Mit Daniels funktioniert es natürlich besser, aber auch Mariota kann das über einen kurzen Zeitraum wuppen, was zum Beispiel bei den Dolphins nicht funktioniert. Das kann nur Tua in diesem Korsett. Aber diese Offense von Cliff Kingsbury kann das auch mit einem Mariota regeln. Auch da war jetzt eine kleine Stichprobe, aber ich hätte jetzt keine Angst, wenn Mariota starten müsste. Trotzdem will ich natürlich da Jaden Daniels haben.
Klar.
Und ja, sollen wir vielleicht mal Vanja dazu? Und du hast gesagt, Vanja Müller, unser Experte, Quarterback-Experte, der hat ja auch mittlerweile einen eigenen Podcast auf Social Media unter dem Hashtag QBWatch, gibt ja auch immer seine Takes ab. Und das ist unser Quarterback-Experte bei uns auf The Zone. Und natürlich haben wir ihn gefragt, hey, gib uns doch mal eine Einschätzung zu Jaden Daniels, wie hast du ihn gesehen? Er macht eben auch jede Woche ein Quarterback-Ranking in seinem Podcast QB Watch. Hörempfehlung für euch. Und jetzt hört auch einfach zu oder schaut zu, was er zu sagen hat über Jaden Daniels und seinen bisherigen Saisonverlauf.
Super Saison bis jetzt. Für mich an QB-Ranking Nummer 5. Schon 5 Top-10-Performances aus meiner Sicht geliefert. Also super gemacht. 6 Touchdowns, 2 Interceptions bis jetzt. Aber auch 4 Touchdowns erlaufen, was wichtig ist. Also sowohl im Lauf als auch im Passspiel super stark mit einer riesen Completion-Rate von Rookie von 76%. Und wichtig auch nur 2,5 Sacks pro Spiel. Also da wirklich hilft der Offense mit seinem Spiel, also es macht die Spieler um sich herum besser, hebt das Level der Offense nach oben und bremst die Offense nicht, so wie es ja manchmal auch bei QB-Play dann leider so ist. Aber generell die Offense auch stark, also Top 5 in allen Yards außer Passing Yards, super bei Third Down Conversions mit 49% und was interessant ist, er ist halt sowohl under pressure als auch clean super effizient. Also sowohl die Ratings als auch die Rankings sind da super in beiden Situationen. Gegen den Blitz ein super Rating, also QB-Rating von 123 und auch bei Intermediate-Würfen super, was für mich ein Riesenunterschied zum Beispiel auch zu Bo Nix macht, der genau dort Riesenprobleme hat. Also aber hier Jaden Daniels auch mit einem 132er Rating bei Intermediate-Würfen und glänzt bei Play-Action. Also natürlich super im Zusammenhang mit dem Laufspiel der Commanders, die ja mit Robinson und Eckler da auch 2 super Running-Backs haben und super schön variabel spielen.
Okay.
Das also, war eine Lobeshymne.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also, danke, Vanja. Immer schön von dir zu hören. Am Ende des Tages können wir den Fall, glaube ich, schließen. Ja. Daniels und die Washington Commanders Offense, die können alles.
Was soll man doch sagen? Das ist einfach gut. Nein, und das stimmt ja auch.
Ja, absolut recht. Also, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht nochmal mit unseren Worten wiederholen. Das ist einfach Fakt. Und das meinte ich auch, warum ich sie da, auch wegen der Offensive, eher vor Seattle sehe, auf Platz 3.
Sollen wir dieses Matchup gegen die Bears vielleicht auch nochmal kurz thematisieren? Gerne, das ist schon ein tolles Spiel, weil ja die Bears rein theoretisch mit einem Sieg auch sich wieder oben rein katapultieren können. In die Top 5, keine Ahnung, ist jetzt wurscht, wir machen eine Top 3, deswegen sind die Bears nicht mit dabei. Wir haben auch Vanja gefragt, was er denn zu Calebs Saison bislang sagt, der Nummer 1 Pick mit großen Erwartungen. Das ist die Einschätzung von Vanja zu Caleb Williams.
Sehr durchwachsen angefangen die Saison, aber jetzt finde ich die letzten Wochen doch super stark geworden. Rankt bei mir zurzeit an Nummer 17, aber auf dem steigenden Ast, also klettert so langsam die QB-Ranking-Liste nach oben. Mit 2 Top-10-Performances, gerade auch die letzten beiden, das sind die gewesen. 9 Touchdowns, 5 Interceptions bis jetzt. Also ein bisschen mehr gescored, aber auch ein bisschen mehr Turnovers kreiert. Und ich glaube, das spiegelt es eigentlich so ganz gut wider, wie seine Performance auch ist. 65% Completion Rate. Im Schnitt 1 Sack mehr fast als Jaden Daniels. Das macht dann auch nochmal einen Unterschied und dementsprechend halt ein Rating, was nicht ganz so gut ist, von 88,7. Auch im Laufspiel vorhanden und unterstützt, aber natürlich nicht so dominant, wie ein Jaden Daniels das macht. Und die Offense selber halt auch eher im letzten Drittel oder vielleicht sogar am Ende der Liste in vielen der Kategorien. Und er selber struggelt halt auch da in bestimmten Situationen. Also gerade under pressure struggelt er ganz gut, sein QB-Rating dort nur halb so stark wie sonst. Also 99,4 Rating, wenn er clean in der Pocket ist und nur 54, wenn er under pressure ist. Und das merkt man dann, glaube ich, schon in wichtigen Situationen. Also das sind so typische Tendenzen bei Rookie-Quarterbacks. Und ansonsten aber, wie gesagt, auf dem steigenden Ast, also seine Intermediate-Würfe sind super. Auch da ein Rating, genau wie Jaden Daniels von 132, aber bei den tiefen Bällen, da sieht man dann doch noch einen klaren Unterschied. Also da muss er am Deep Ball arbeiten, hat da schon 4 seiner 5 Picks geworfen. Und aber wie gesagt, ich glaube, das Offensive Rookie of the Year Rennen wird wieder spannender.
Ja, wird wieder spannend, aber es war jetzt schon etwas mehr Kritik mit dabei. Platz, was hat er gesagt? 17 ist er bei ihm und 5 ist Jaden Daniels, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Also ist schon ein Unterschied auch noch da.
Ja, kommt ja auch nicht von ungefähr. Er hat ja auch gesagt, Saisonanfang, da waren wir von Caleb Williams, glaube ich, alle enttäuscht. Wir haben in Woche 5, glaube ich, bei uns in der Endzone ja auch so ein bisschen eine witzige Mats, also so einen Beitrag gesendet, wo wir gesagt haben, oh, alle dieser Quarterback mit Caleb Williams und dann kommt, ich bin übrigens der beste Quarterback dieser Draft-Klasse, Jaden Daniels. Und das ist ja genau das, was wir jetzt sehen werden. Und ich freue mich da viel mehr drauf als noch vor 3 Wochen, weil das ist genau das, was Vanja auch sagt. Die Bears sehen insgesamt viel, viel besser aus. Da dürfen wir, glaube ich, echt was erwarten.
Ja, ich will dieses Matchup auch bekommen. Auch der deutsche Left Tackle Brandon Coleman, der ist im Concussion-Protokoll, der ist noch fraglich. Wäre natürlich auch cool, wenn der da dabei ist. Genauso wie Jaden Daniels. Soll man Vanja auch noch seine Einschätzung zum Matchup geben? Bevor wir da viel quatschen, soll er uns zum Matchup was sagen. Chicago gegen Washington, wie er das sieht, jetzt auch mit Blick auf beide Quarterbacks.
Ein super interessantes Matchup jetzt am Wochenende. Wie gesagt, ich hoffe, Jaden Daniels wird fit. Aber auch jetzt hier die Bears mit einer Top-10-Pass-Defense. Also auch da spannend zu sehen, wie sich Jaden Daniels macht, obwohl sie natürlich sich auch immer auf das Laufspiel verlassen können. Aber die Red-Zone-Defense der Bears auch super stark. Also schon eine Herausforderung für die Commanders aus meiner Sicht. Und aber dann auch danach geht es weiter über das Spiel hinweg. Die Bears mit dem oder beide mit einem leichten Strength of Schedule bis jetzt. Die Bears mit 32 und die Commanders mit 29. Also wenn man sich den Sieg-Niederlageschnitt der Gegner bis jetzt anschaut, haben sie es doch eher leicht gehabt. Aber für die Bears wird es dann super schwer. Die haben ein Strength of Schedule für den Rest der Saison von 3 anstelle 3, also schweres Schedule, und die Commanders bei 23. Das ist dann eher machbar. Aber erstmal jetzt dieses Wochenende schauen. Ich hoffe, Jaden Daniels wird fit. Ich hoffe, es wird ein super Spiel und wir können vielleicht beide wieder in den Top 10 der Performance Rankings sehen und beide klettern noch weiter im QB Watch Ranking der Quarterbacks.
Ja, da bin ich auch gespannt dann QB Watch nach dem Wochenende, wo er sie dann rankt. Wir haben dieses Fragezeichen eben drüber bei Jaden Daniels, dann kommt Mariota ins Ranking bei Vanja dazu, aber ja, das hat schon Potenzial für coole Matchups, hat ja Vanja ein paar jetzt auch angesprochen.
Definitiv, und ich glaube, das Entscheidendste ist tatsächlich, ich hoffe, dass beide fit sind oder dass Jaden auch fit ist, weil das ist so ein Matchup wieder mal, was wirklich die beiden Quarterbacks entscheiden. Das haben wir häufig nicht, da sagen wir immer, das wird vielleicht entscheiden, das wird vielleicht entscheiden. So wie die als Playmaker auftreten, kann man sich da, glaube ich, auf etwas freuen, wenn denn beide dazu gezwungen werden, ihr Bestes zu geben und, wie gesagt, dass Daniels dann auch hoffentlich fit ist.
So, das sind dann unsere Top 3 jeweils aus der AFC und der NFC und als ja kleine Einstimmung für Woche 8, ja, vielleicht auch ein kleiner Downer, was jetzt dann als erster kommt, haben wir ein bisschen was zusammengetragen, was noch an News mit dabei ist, was für euch auch wichtig ist, vielleicht Richtung Fantasy, es gibt ja doch ein paar Ausfälle oder auch ein paar Wechsel,
bloß auf.
Deswegen halten wir euch jetzt mit dem hier jetzt auf dem Laufenden.
Die News.
Ja, Monday Night Football, vorhin schon mal angeklungen, also es war ein tolles Spiel. Aber leider mit einem ganz schlimmen Output für die Bucks, nicht weil sie das Spiel verloren haben, ist am Ende des Tages auch jetzt völlig egal. Aber Mike Evans mit einer Hamstring-Verletzung, also er ist wieder in den Oberschenkel reingeschossen. Er war ja da schon angeschlagen, wenn ihr es gesehen habt, bei eigentlich einem Touchdown-Catch. Den fängt er normalerweise, wenn ihm nicht, glaube ich, der Körper da so einen Strich durch die Rechnung macht. Mhm. Er fällt dann hin und lag auch da länger am Boden, Oberschenkelverletzung. Ja, in Woche 11, Bye-Week danach könnte er dann wohl wieder zurückkommen, das ist schon ein harter Ausfall. Und dann kurz vor dem Ende Chris Godwin, Knöchel, der stand, also das Fuß stand ganz komisch weg, Knöchelverletzung, wurde jetzt, wenn wir aufnehmen, dann schon operiert, Saison aus. Der beste Slot-Receiver vielleicht, also von den Bucks sowieso, aber vielleicht auch in dieser Saison in der NFL. Ja, für die Bucks, boah, also was soll man sagen, außer extrem tough, extrem, extrem tough.
Ja, und wenn man sich viele Statistiken anguckt, die sind für fast 50% der Receptions, für fast 50% der Receiving Yards und für 11 der 18 Receiving Touchdowns zuständig, die beiden, Evans und Godwin. Und die werden die nächsten 4 Wochen nicht auf dem Platz stehen, zumindest nicht als Duo. Und dann zum Ende der Saison Godwin halt eben gar nicht mehr. Dislocated Ankle, ich weiß nicht, ob da mittlerweile auch rausgekommen ist, ob da noch was gebrochen ist, aber so oder so. Extrem bitter auch für ihn, muss ich sagen, weil er, wie du sagst, eine unfassbar starke Saison gespielt hat. Die zweitmeisten Yards after Catch, ganz genau, und er wird Free Agent. Also am Ende des Tages ist auch das, was wir vorhin meinten, mal schauen, was die Bucks auf dem Wide-Receiver-Markt jetzt machen, denn ich glaube, da sind wir uns einig, dass sie jemanden gebrauchen können, wenn sie die Saison noch retten wollen. Die,
eigentlich
wie gesagt, bei uns ja auch hoch standen im Kurs in der NFC. Und dann gucken wir mal. Aber Stand jetzt, wenn da nichts passieren würde, ist, glaube ich, diese Saison für die Tampa Bay Buccaneers gelaufen. Ja.
Da geht nichts. Also so, wie sie aktuell sind mit einem Trey Palmer, wen haben wir denn noch als Receiver?
McMillan gibt's noch. Und dann war es das schon. Kate Otten als Tight End.
Also es ist zu wenig, wenn deine beiden, wenn ja einer von beiden ausfällt, sagen wir schon, um Gottes Willen, das ist zu heftig. Aber mit beiden weg, da muss jetzt auch noch was kommen Richtung Trades. Ich weiß nicht, man konnte jetzt ein paar Namen lesen, das waren aber jetzt einfach mal so Vorschläge von Reportern, so ein Christian Kirk für einen Slot, fände ich gar nicht mal uninteressant, jetzt mal unabhängig von der Kohle. Du brauchst aber eigentlich einen Wideout auch noch, Deontay Johnson vielleicht bei den Panthers, der wird da auch nicht so hundertprozentig glücklich sein. Sterling Shepard haben sie noch als Wide Receiver.
Sterling Shepard, ja.
Okay, genau. Jetzt auch keine Schnappatmung, deswegen.
Nein. Und ich muss aber auch sagen, auch die, die da sich auch mit Kohle jemand holen könnte, sind jetzt auch nicht außer Cooper Kupp. Weiß ich nicht, Mike Williams ist in die Jahre gekommen, der war immer verletzt, der wird immer gehandelt. Hunter Renfrow ist noch Free Agent, ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, ja super, jetzt haben wir den.
Aber ist wahrscheinlich sogar eine Überlegung wert, weil er halt Free Agent, also klar, ich weiß nicht, es ist furchtbar, dass beide ausfallen.
Waren, du weißt, also wenn wir beim Slot waren, wäre Renfrow vielleicht auch einer. Aber egal, wir werden uns da überraschen lassen, vielleicht kommt es ja gerade noch, während wir dann veröffentlichen, wir werden sehen, lass uns gerne weitermachen.
Ja.
Mit leider den schlechten Nachrichten, der Sean Watson mit dem Achillessehnenriss ist ja dann bestätigt, das sah auch ganz übel aus, wie da die Wade leider geknallt hat. Dorian Thompson-Robinson hat er dann übernommen, musste dann auch verletzt raus. Am Ende hat dann James Winston gespielt, der jetzt auch spielen wird am Wochenende, haben wir ja vorhin schon kurz thematisiert. Sie haben Bailey Seppi noch geholt vom Practice Squad der Kansas City Chiefs, ehemaliger New England Quarterback, Nummer 2 und dann auch Nummer 1 dort mit Mac Jones, hinter Mac Jones. Und diese Browns-Geschichte mit Watson, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber das ist einfach komplett von hinten bis vorne. Außendarstellung, der Typ, das Sportliche und jetzt auch die Verletzung und die fette Kohle, die da alles drinsteckt. Alles ist einfach schiefgegangen und die Fans haben sich dann aber natürlich unfassbar schlecht verhalten, das muss man leider auch sagen. Ihn ausgebuht und da geklatscht irgendwie, dass er jetzt vom Feld und jemand anderes kommt. Vielleicht verteidigend, sie wissen natürlich nicht, wie schwer er da verletzt ist, wenn aber einer vom Feld gefahren wird, gehört sich das nicht. Man sieht es nämlich auch im Stadion, dass er dann Tränen in den Augen hat. Also egal, wie scheiße man Deshaun Watson finden mag und wie schlecht sportlich das Ganze ist, es ist trotzdem sehr, sehr bitter, weil für ihn könnte jetzt auch vielleicht sogar die Karriere gelaufen sein, wer weiß.
Ja, definitiv. Mich hat es verwundert, dass Winston der Emergency Quarterback war, also dass da der hinter Dorian Thompson-Robinson steht, kann ich null nachvollziehen. Jetzt wird es wahrscheinlich Winston sein, das wird natürlich ein Spiel mit 3 Interceptions wahrscheinlich, aber auch 3 Touchdown-Pässe, keine Ahnung.
Ganz genau, das
ist gegen die Ravens, das wird vogelwild, aber also, dass der hinter DTR ist, sorry. Ja. Also bei den Browns, von den Fans über, nochmal, ich kann es völlig nachvollziehen, dass die enttäuscht sind, wer im Spiel schon gepfiffen haben, aber wenn sich einer verletzt, egal was es ist und wenn er einen ausgekugelten Finger hat, das gehört sich nicht und egal mit welcher Geschichte, das macht man nicht.
Apropos ausgekugelter Finger, einer hat sich einen Daumen gebrochen, der Quarterback der Las Vegas Raiders, der ja gerade erst zum Starter benannt worden ist, Aiden O'Connell. 4 bis 6 Wochen dauert das wohl mit dem gebrochenen Daumen. Gardner Minshew wird jetzt also wieder übernehmen. Spannend ist, sie haben Desmond Ridder vom Practice Squad der Cardinals geholt.
Ich glaube, dass
Quarterback als Ridder spielt. Sie bisher hatten. Glaubst du?
Ich glaube, dass Ridder spielt.
Ja. Ja, also fände ich spannend. Also
ist nur so ein Gefühl, weil Minshew, als er reinkam, ich meine, er hat 3 Picks geworfen. Das war furchtbar. Du kannst ihn eigentlich nicht spielen lassen. Das bringt nichts. Das ist.
Ich sag dir mal eins. Ich finde das mit Desmond Ridder total spannend. Und ich finde auch, dass ich dem irgendwie wünschen würde, dass es einfach ein bisschen besser läuft als bisher in seiner Karriere. Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit mal ein wirklich mobiler Quarterback. Erinnere dich, ich habe ja mal gesprochen, ich finde Aiden O'Connell ein bisschen mobiler als Gardner Minshew, aber da reden wir über einen 3,5 im Vergleich zum 7,5 Tonner gefühlt, ja, von der Beweglichkeit. Und das ist jetzt mal etwas, was diese Offensive ein ganz neues Bild mitgeben kann. Also ich bin da echt gespannt und ganz ehrlich, es gibt nur schlechtes Tape von Desmond Ridder. Und da sind wir dann wieder beim Thema, die könnten die Chiefs erschlagen. Stichwort Stolperstein. Wer weiß, aber auch Long-Term könnte ich mir echt vorstellen, warum nicht Desmond Ridder und die Raiders? Warum denn nicht?
Ich weiß, also, du bist ein hoffnungsloser, romantischer, positiv denkender Mensch, aber das ist sowas von, also das ist das schlechteste Quarterback-Trio, was ich jemals irgendwie gehört habe, dass sie Desmond Ridder noch dazu...
Nein, das steht bei den Browns unter Vertrag. Da muss ich nochmal widersprechen.
Nein, doch. Definitiv nicht. Minshew, Aiden O'Connell und Desmond Ridder, das ist ja vom Regen in die Traufe in die Hölle und sucht da aus, in welcher Reihenfolge, das ist ja furchtbar, also
nee. Ich glaube halt, Aiden O'Connell hätte der auch letztes Jahr schon mehr Zeit bekommen und hätte nicht sofort irgendwie in die Bresche springen müssen. Doch, Sitting Rookies, guck dir doch die Rookies an, Zach Wilson, Mac Jones, alle, die immer spielen müssen, Caleb Williams am Anfang der Saison, dieses Jahr ein bisschen ausgeklammert mit Jaden Daniels, vielleicht auch Bo Nix. Aber die besten Beispiele sind ein Peyton Manning damals, sind ein Jordan Love jetzt gerade. Lass die einfach mal sitzen und zugucken und machen und dann können sie was leisten. Trevor Lawrence musste damals auch direkt spielen, war eine Katastrophe. Urban Meyer, gut, ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich glaube halt wirklich...
auch nicht jeder mit einem 1,0 Abi Mediziner werden oder Doktor. Also von daher, nee.
Ja, Ja, deswegen bin ich da nicht geworden.
Das sehe ich nicht.
Außerdem hatte ich ja 0,7, das wäre auch irgendwie blöd.
Das glaubt dir sofort jeder, richtig.
Ja, lass uns doch gerne weitermachen.
Brandon
Ayuk. Leider medizinisch, ja.
Ja, bei den San Francisco 49ers, Brandon Ayuk, wenn ihr es auch gesehen habt, war schon gleich zu erkennen, das wird was Schlimmeres sein. Also Kreuz und Innenband jetzt gerissen, auch bei ihm, klar. Saison aus Deebo Samuel, der ja auch dann schon runter musste während des Spiels mit einer, jetzt wissen wir es, Lungenentzündung und Flüssigkeit in der Lunge. Auch mit dem rechne ich am Wochenende nicht. Ja, bei den Niners geht's weiter. Kittel ist ja auch, aber wie immer angeschlagen, der spielt dann doch wieder mit irgendeinem Wehwehchen. Ja, die Niners bekommen die volle Breitseite ab. Ayuk hatte dieses eine starke Spiel gegen, das ist jetzt 3 Wochen her, was waren das nochmal, gegen...
Boah, hui, da fragst du mich gar nicht mehr drauf. Ja,
hatte dieses starke Spiel, dann wurde es auch wieder ein bisschen normaler. Aber es ist bitter. Also bei den Niners muss man echt sagen, die könnten unter Umständen echt Probleme bekommen, in die Playoffs zu kommen, weil CMC wird hoffentlich irgendwann kommen, aber es sind echt mittlerweile so viele Ausfälle, das kannst du als Franchise nicht kompensieren.
Ja, immer im Hinterkopf, weil das Jawan Jennings ja auch schon 2 Wochen dann wieder gefehlt hat und eben da Wide Receiver Markt bei den Niners könnte eventuell auch noch was passieren. Übrigens für mich absolut fragwürdig, ich habe das Spiel ja kommentiert, wie Deebo Samuel, nachdem ich das gehört habe, was der eigentlich hat, überhaupt da versucht hat zu spielen. Ja, also sorry. Das ist ja absolut, naja. Egal. Gerne weitermachen. Divisionskonkurrenz Seattle. DK Metcalf hat sich verletzt an einem Spiel letzte Woche mit einer Innenbandverletzung ersten Grades. So eine Zerrung nennt man das dann, glaube ich. Da muss man einfach noch abwarten, was es letztendlich ist, ob er nur diese Woche ausfällt oder eben längerfristig.
Also ist noch questionable jetzt für das Spiel gegen die Bills um 21.05 Uhr. Ich glaube sogar, dass er dabei sein könnte. Aber wie du sagst, vielleicht fällt er eine Woche aus. Es sollte nichts Langweges sein. Vielleicht auch für alle Fantasy-Owner, wie es ich einer bin, nicht Panik schieben.
Ja, ich habe Godwin. Egal. Dann haben wir noch andere News von den Detroit Lions. Jameson Williams ist schon wieder für 2 Spiele gesperrt worden. Der war ja schon mal für 6 Spiele gesperrt. Jetzt hat es ihn schon wieder getroffen. Er hat selber gesagt, er muss damit leben. Er muss diese Konsequenz annehmen. Er hat mal wieder gegen, wie heißt es immer so schön?
Die Performance, also gegen die Verstoß gegen die Performance Enhancing Substance Policy.
Ja, genau. Ja,
so sieht's also aus. Drogen- oder Doping-Einnahme, was auch immer, wir wissen es nicht, ist auch egal, es ist dumm. Warum macht der Typ immer dumme Sachen? Jetzt, wo man eine sportlich wichtige Rolle hätte, macht er dumme Sachen. Voll. Und die Lions werden es überleben, die 2 Spiele, aber es ist einfach, sorry, dumm, dumm, dumm. Warum? Konzentrier dich endlich aufs Footballspielen. Werd Profi.
Ja, genau so ist es. Das ist alles gesagt. Und dann noch bei den New Orleans Saints ist ein bisschen was los. Die haben jetzt den Free Agent, der ja gerade bei den Buffalo Bills entlassen worden ist, Marcus Valdes-Scantling geholt. Als Ergänzung und sie haben jetzt gerade frisch mit Alvin Kamara bis 2026 verlängert, der dann jetzt 22 Millionen garantiert bekommt. Ich frage mich da immer, weil der Vertrag ja noch ein Jahr gelaufen wäre, jetzt geht's noch mal mehr. Das Capspace wird dann ein Jahr nach hinten verschoben. Die Saints sind ja in der Capspace-Hölle, minus 81 oder sowas, glaube ich, wären die gerade für nächstes Jahr. Und ja, dass sie Marcus Valdes-Scantling dazugeholt haben aufgrund der Verletzungen, macht Sinn, aber am Ende ist in der Saison jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu holen, wenn das so weiterläuft wie die letzten 2 Wochen.
Statt Shaheed läuft jetzt Valdes-Scantling tief.
Ja.
Wahrscheinlich fängt er nicht so viel wie Valdes-Scantling. Klar, Ersatz für, weil Olave ist immer noch im Concussion-Protokoll und Shaheed fällt ja auch noch länger aus. Kamara war ich sehr erstaunt, dass er jetzt bis 2026 bleibt. Die sparen jetzt durch diesen neuen Vertrag 18 Millionen Salary Cap für 2025. Vielleicht ist das schon mal die Lösung, aber ich frage mich schon, warum jetzt nicht mal so ein Umbruch starten? Ich hätte sogar eher gedacht, dass Kamara bis zur Deadline vielleicht noch getradet wird. Dass du jetzt wirklich sagst, wir gehen mal auch Carr, wir nehmen Deadcap, wir gehen auf Rattler, schauen uns das an und wir müssen dieses Zeug jetzt einreißen, aber die jonglieren immer mit dem Salary Cap. Es geht scheinbar wirklich so weiter. Mhm. Ich verstehe es nicht, weil du siehst ja, dass du einfach Mittelmaß bist. Das ist einfach auch schlecht mittlerweile, was die Defense da zuletzt spielt, ist wirklich bodenlos. Ich hatte immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein kleiner, mieser Stretch war, aber es ist einfach schlecht gerade. Das ist bei weitem nicht mehr das Team aus den ersten 2 Wochen. Das war einfach eine Overreaction, wie es zu Saisonbeginn halt auch mal gibt. Und das jetzt mit Kamara. Und da geht es jetzt gar nicht um seine Leistung. Ich fand, er hat jetzt bislang ganz gut gespielt, aber der würde bei einem Contender, glaube ich, mehr bringen. Bei den Saints bringt das überhaupt nichts. Ich verstehe es 0,0.
Ja, die Saints sind gerade da, wo die Browns dann noch hinkommen werden, wenn diese ganze Watson-Kohle ihnen auf die Füße fällt, nämlich ein gutes Team gehabt zu haben und irgendwie das jede Woche, jedes Jahr dann immer zu verschieben. Am Ende wird das Geld halt einfach nicht mehr, sondern sie verschieben die Probleme nur.
Ja.
Egal, das ist sehr interessant. Die Saints
machen das seit Jahren schon und irgendwie ist das ihr Ding, aber ich glaube, diese Bude muss einmal eingerissen werden.
Ja.
Und dann kommst du auch mit jüngeren Spielern und kannst auch unter Umständen höher draften. So bist du in so einem Hamsterrad, was eigentlich nichts bringt. Vielleicht bist du dann 9-8, 8-9, schaffst nicht in die Playoffs, weil nicht Division-Sieger bist. Ja, was bringt das? Nee, ja, verstehe ich nicht.
Das bringt nichts. Ja, dann sind wir durch mit in diesen Nachrichten und dann können wir einfach nur noch sagen, was bringt es eigentlich, die Zeit umzustellen? Das ist ja auch eine heiß diskutierte Thematik in den letzten Jahren. Eins bleibt aber so, wie es ist, zumindest bis jetzt. Das Thursday Night Football Game in ein paar Stunden startet um 2.15 Uhr. Minnesota Vikings at Los Angeles Rams bei uns live auf The Zone zu sehen. Aber Christoph, du moderierst ja dieses Wochenende in der Endzone und da gibt es ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ich habe es gerade ja schon gesagt, dass wir alles was machen? Eine Stunde
früher, ja, 17:30 durch die Zeitumstellung bei uns am Wochenende. Also auch da der Reminder für euch, ihr müsst die Zeit umstellen. Die Amis dann, glaube ich, eine Woche später, logischerweise. Ja, eine Woche später müsste es sein. Also 17:30 starten wir mit der NFL Endzone. Um 18 Uhr ist dann Kickoff. Vielleicht der Metua Tagovailoa, der soll jetzt Mittwoch das erste Mal wieder trainiert haben. Spielt am Sonntag dann gegen Arizona. Vielleicht Metua, wäre klasse, ihn auch zu sehen. Wird auch durchaus dann unter Umständen Thema sein, wenn er denn dann spielen sollte. Red Zone geht auch um 18 Uhr los. Einzelspiel haben wir eigentlich ein fantastisches Spiel. Falcons at Bucks, weil es das zweite Saisonspiel ist. Da geht es auch schon um den Saisonsieg in den direkten Duellen. Aber halt die Bucks, wie wir gehört haben, extrem angeschlagen. Das Ganze dann am Sonntag um 21.25 Uhr. Also auch logischerweise die Stunde früher die Chiefs dann bei den Raiders. Vielleicht mit einer Überraschung. Wir haben beide so ein Gefühl.
Ja.
Sunday Night Football, 1.20 Uhr, eigentlich auch ein Knaller. Cowboys, Niners, auch da müssen wir mal abwarten, wie das dann personaltechnisch so ausschaut. Und Monday Night Football, 1.15 Uhr, die Giants bei den Steelers. Das ist dann das Programm, was es auf der Zone am Wochenende geben wird.
So sieht's aus. Also, alles eine Stunde früher, außer jetzt dann gleich in ein paar Stunden. Thursday Night Football, Leute, denkt dran, auch für die Fantasy-Inhaber, 18 Uhr, 17.59 Uhr
nochmal
in die Aufstellung reingucken. 17.59 Uhr nochmal hektisch einen Wide Receiver rausnehmen und gegen den anderen austauschen, nicht erst um 18.59 Uhr. Denkt dran.
Einmal durchschauen, nix. Nein, ich glaube, es gibt nichts Neues an News. Hollywood Brown, there's a real chance, dass er für die Playoffs zurückkommen könnte. Also bei den Chiefs läuft's wunderbar.
Ja, super. Und
damit
super.
Verabschieden wir uns jetzt, glaube ich, auch.
So sieht's aus. Bis in New Orleans dann, liebe Chiefs. Tschüss.
Ciao.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.